Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zum Artikel über Dein Alltag ist unser Beruf in der Ausgabe 1025. Hallo Robert.
Hi, jetzt hat's geklappt.
Robert hat gerade noch gefragt, seid ihr alle bereit? Und wir ja. Und dann ist mein Bildschirm schwarz geworden.
Dann war sie eingefroren. Obwohl du gar nicht mehr im Wald wohnst. Seltsam eigentlich, ne?
Ja, ich wohne nicht mehr im Wald. Im Wald war die Verbindung dann doch ein bisschen besser, ne? Müsste wieder hinziehen und ein Podcast-Studio dort errichten.
Jetzt kommt der Herbst, dann wird es windig, dann ist es wieder schlecht im Wald.
Ja, stimmt. Ja. Allerdings, da hast du recht.
So Erklärung immer, wenn der Wind geweht hat, früher bei Sabrina ist das Internet ausgefallen.
Ja.
Von daher lassen wir das lieber.
Ich glaube, die ersten 3 Jahre waren sehr spannend unseres Podcasts. Sind sie aber auch noch weiterhin, wer weiß.
Immer im Sommer vorproduziert, damit es ja nicht in den Herbst reinkommt,
So, bevor wir jetzt aber hier über Wetterverhältnisse reden, dafür seid ihr ja alle nicht hier, sondern wir haben hier auch zwei Gäste eingeladen. Schön, dass ihr da seid und uns heute etwas über euren Artikel erzählt. Wollt ihr euch einmal vorstellen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also wir sind Claudia und Janine und hatten die große Ehre, eben diesen Artikel zu schreiben über Dein Alltag ist unser Beruf. Und dann gebe ich das Wort jetzt hier an meine Chefin mal als erstes. Genau, also vielen Dank auch von mir für die Einladung. Also mein Name ist Claudia Küttner. Ich lebe mit meiner wunderbaren Familie, bestehend aus meinem Mann und meinen 4 Kindern im sächsischen Freiberg. Ich bin Ergotherapeutin seit 2002, habe 2005 meine erste eigene Praxis gegründet und bin seit 2016 auf den Spuren der alltagsorientierten Ergotherapie unterwegs. Das habe ich damals einen Kurs von Britta Winder zu verdanken, die mir da so ein bisschen die Augen geöffnet hat und mir auch irgendwie das Gefühl gegeben hat, wovon sie spricht, die Art von Ergotherapie ist, nach der ich gefühlt irgendwie immer schon gesucht habe und da, bis dahin mir aber der Zugang dazu fehlte. Und den Fokus habe ich seitdem mit meinem fantastischen Team, ohne dem wäre es nicht möglich gewesen, immer weiter auch ausgebaut. Und wir haben zunehmend den Fokus natürlich auf den Alltag gelegt, haben das auch auf andere Fachbereiche übertragen, weil der Kurs von der Britta ja vorwiegend auf pädiatrisches Klientel abzielt. Und unser i-Tüpfelchen war dann der Otückenkurs bei Ann Fischer im Juni 2023, der unseren Blick auf die klientenzentrierte und betätigungsbasierte Ergotherapie nochmals mehr geschärft hat. Und im Dezember 2024 habe ich dann eine Zweigstelle in Chemnitz eröffnet, eigentlich dem geschuldet, dass ich Kolleginnen habe, die hier in Chemnitz wohnen und mich gefragt haben, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass wir da vielleicht eine Zweigstelle aufmachen können? Und die haben wir dann zur Eröffnung auch, also zur Einrichtung auch gleich wirklich mit dem Fokus auf die Betätigung eingerichtet, also so gestaltet, wie eine wirkliche Wohnung auch herkommt, selbstverständlich unter Beachtung der Zulassungsvoraussetzungen, wie es uns die Krankenkassen vorgeben. Und weil wir es dann in Chemnitz so schön hatten, musste dann die alte Praxis in Freiberg, die dann immerhin auch schon 20 Jahre alt war, irgendwie doch nachziehen. Und wir haben im Juni diesen Jahres auch dort den Schritt gewagt und haben auch in Freiberg jetzt eine wunderbare Praxis, in der Betätigung eigentlich schon mit Betreten der Praxis sichtbar wird. Genau.
Super
Ja, bei
schön.
mir.
Janine, magst du noch ein bisschen was von dir erzählen?
Ja, ich habe natürlich nicht so eine lange Historie, auf die ich zurückblicken kann. Ich habe 2017 meine Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht, habe dann ausbildungsbegleitend und später dann berufsbegleitend noch angewandte Therapiewissenschaften im Bachelor studiert. Und ich hatte damals in der Ausbildung mein drittes Praktikum bei der Claudia gemacht in ihrer Ergotherapiepraxis. Und wusste dann auch, Mensch, also da muss ich einfach auch später hin. Es gab für mich auch gar keine andere Option, auch wenn ich da einen Fahrtweg hatte, von Haustür zu Haustür täglich eine Stunde. Aber das war es mir dann total wert. Und ich hatte das große Glück, dass ich eben von Anfang an in der Ausbildung nur die ja, moderne Ergotherapie, nenne ich es jetzt mal, kennengelernt habe. Also ich hatte da wirklich sehr, sehr viel Glück und ja, arbeite jetzt seit 5 Jahren eben auch ganz mit den Füßen ganz tief in der ja, betätigungsbasierten und zentrierten Ergotherapie.
Vielen lieben Dank für eure Vorstellung. Bevor wir jetzt ein Deep Dive in das Thema machen, weshalb ihr hier seid, wir Ergos, und wir sind ja hier alle vier Ergos, haben ja den Alltag unserer KlientInnen im Visier und natürlich auch ihre Betätigung. Wir wissen, dass wir auch Zuhörende aus anderen Heilmittelbranchen haben und natürlich auch Lernende. Darum erklärt doch noch mal gern zum Einstieg, weshalb für uns das so wichtig ist, der Alltag und die Betätigung.
Die Frage habe ich mir auch gestellt, vor allem im Rahmen auch meines Studiums. Dadurch, dass wir dort interdisziplinär gearbeitet haben, hat sich ja schnell herauskristallisiert, dass ja die verschiedenen Disziplinen ja auch ExpertInnen in einem bestimmten Bereich sind. Also in der Logopädie geht es um die Stimme oder das Sprechen, in der Physiotherapie um Bewegung. Und ich als Ergotherapeutin wusste ehrlich gesagt auch bis zum zweiten Ausbildungsjahr nicht, was mache ich da eigentlich, obwohl es so modern war. Aber wir haben eben wirklich diesen Alltag im Hintergrund. Wenn wir aufs Englische gehen, ist es ja Occupational Therapy und das übersetzt sich mit ja, Betätigungstherapie. Aber wenn ich das auf Deutsch jemand sagt, ach, ich bin Betätigungstherapeutin, sagen alle, ach ja, kenne ich und denken an Beschäftigung. Also so habe ich das häufig erlebt. Dieser Begriff ist überhaupt nicht klar. Wir wissen, dass damit eben die Dinge gemeint sind, die man im Alltag tut, die auch einen bestimmten Wert haben, die man in einem bestimmten Kontext ausführt. Aber das ist schon wieder so fachspezifisch, dass ja, mich dann niemand versteht. Deswegen sage ich im Kurzen meistens, dass ich Alltagstherapeutin bin. Und ich finde, das bringt auch Ergotherapie für Außenstehende doch sehr schnell und griffig auf den Punkt. Und ich glaube, das beantwortet vielleicht auch ganz gut die Frage.
Ja, und wenn man dann zudem nochmal auf die aktuelle Begriffsbestimmung vom DVE drauf blickt, dann geht ja auch genau das hervor. Also die schreiben da ja auch unsere Profession im Gesund, also wir sind die Profession im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen, die darauf abzielt, Menschen in all ihrer Vielfalt zu befähigen, ihr Recht auf bedeutungsvolle Betätigung wahrzunehmen, ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten und an der Gesellschaft teilzuhaben. Den Passus muss ich jetzt ablesen, aber genau darum geht es ja. Also wir sind ja wirklich die Profession, die eben für den Alltag unserer KlientInnen zuständig sind. Und ich glaube, das haben da auch die Arbeitsgruppe nochmal ganz deutlich herausgearbeitet.
Ich sage immer, ich bin sehr stolz darauf, Ergotherapeutin zu sein, weil ich somit die beste Therapie machen kann. Das sage ich immer mit so einem zwinkernden Auge. Und damit meine ich eben, der Alltag ist ja von uns allen Menschen doch ein ganz, ganz großer Anteil an unserem Leben. Und wenn ich eben ja in der Ergotherapie am Alltag von Menschen ansetzen darf, dann habe ich natürlich ganz, ganz viel Potenzial, um auch wirklich Lebensqualität in dieses Leben von den anderen Personen einzubringen und auch wirklich ja auf deren ganz individuellen ja, Ebenen und Bedürfnissen dort einzugreifen. Und ich habe als Ergotherapeutin, das ist meine persönliche Meinung, habe ich ein sehr, sehr hohes Potenzial, wirklich Menschen glücklich zu machen, die zu mir kommen, weil ich ja immer ganz nah an deren Alltag bin. Und ich finde, Alltag ist was ganz, ganz Kostbares.
Hast du schön gesagt. Ich glaube, Alltag ist das Leben an sich. So kann man das, glaube ich,
Ja,
sagen. Ne?
genau.
Super. Wir würden mal eine Frage weiterspringen. Wir gehen mal so gedanklich in die erste Therapieeinheit mit unseren Klientinnen und Klienten. Das ist ja mal relativ spannend, finde ich zumindest, wenn man ja die Menschen noch nicht so kennt und die kennen uns noch nicht. Aber manchmal ist es dann auch so, dass die Personen, die zu uns kommen, auch unser Berufsbild nicht komplett kennen. Ne, vielleicht haben der ein oder andere mal eine Erfahrung gemacht, vielleicht Ergotherapie kennengelernt, so wie wir es vielleicht nicht vertreten. Ne, das gibt es ja auch. Das Problem daran ist dann ja, dass Personen, die dann zu uns kommen und auch gewisse Erwartungen haben. Und hier jetzt die Frage an euch: Welche typischen Erwartungen bringen Klientinnen und Klienten zu Beginn der Therapie bei euch mit? Und wie erklärt ihr ihnen, was Ergotherapie macht?
Ich glaube, du hast das schon ganz treffend gesagt. Und zwar haben die meisten ja doch keine Ahnung. Und ich bin da auch meistens sehr dankbar darüber. Das ist mir lieber, als wenn die Leute mit, ich sage jetzt mal, falschen Erwartungen zu uns kommen und eben uns doch vielleicht mit der Physiotherapie verwechseln oder ja mit den SpielertherapeutInnen. Und damit die eben gar nicht erst auf eine falsche Fährte gelockt werden, die Leute, ist es unser Trick, dass wir eben zuerst erklären, was wir denn machen, also was unsere Spezialisierung auch im Gesundheitswesen ist. Und dann klären wir deren Erwartungen. Und dafür muss ich natürlich aber mir selber auch bewusst sein, was ich eigentlich tue. Und in dem Fall denke ich ganz häufig an die Anne Fischer. Claudia hatte ja zu Beginn schon gesagt, dass wir den Otippenkurs vor 2 Jahren doch, ja, dass das doch ein sehr großer Meilenstein nochmal für uns war, obwohl wir schon immer auf der richtigen Spur waren, sage ich jetzt einfach mal so. Und die Anne, die hat nämlich in unsere Bücher reingeschrieben. Also man bekommt in diesem Kurs, hat man so ein Buch bekommen, das die ganzen Inhalte nochmal zusammenfasst. Und sie hat bei uns eine Widmung reingeschrieben. Und bei uns, nein, bei mir hat sie reingeschrieben, always stick with occupation. Und das fand ich so toll, weil das ist nur ein einziger Satz und der zeigt genau das, was wir tun. Und sie hat uns auch immer gefragt, why are you doing someone else's job? Warum machen wir eigentlich den Job von allen anderen? Warum gehen wir darauf ein, wenn jemand sagt, hier, mein Arm ist gebrochen, ich brauche eine Schmerzreduzierung, könnt ihr das machen? Und warum gehen wir darauf ein? Na, weil wir es können. Und anstatt eben zu fragen, na, wo tut es im Alltag weh und nochmal da auf den Alltag uns, ja, dass wir da nochmal drauf eingehen. Zu dem Thema mit den Erwartungen der KlientInnen. Wenn die Erwartungen nicht zu uns passen, müssen wir nicht drauf eingehen und sagen, aber wir sind doch so klientenzentriert und der will das doch so, sondern wir haben halt immer das Recht zu sagen, na ja, so Ihre Erwartungen kann ich verstehen, aber das passt nicht ganz zu dem, worauf wir uns fokussieren und worin wir spezialisiert sind, nämlich der Alltag. Und ja, klientenzentriert bedeutet eben nicht doing someone else's job, sondern nochmal zu gucken, und wo hakt es jetzt im Alltag? Und das ist ganz wichtig, diesen Gedanken eben mitlaufen zu lassen.
Genau, ich würde auch noch mal kurz erzählen, wie wir das jetzt im Detail so umsetzen. Also wir haben die KlientInnen ja meist dann zum Erstgespräch bei uns, wo wir am Anfang immer so die Aspekte des Datenschutzes mit ihnen klären, aber auch schon den Behandlungsvertrag. Also das ist auch wirklich so der Eingang in unsere Therapie, den Behandlungsvertrag Stück für Stück mit den KlientInnen durchgehen, wo wir dann ja auch schon den Hinweis auf den Alltag geben, weil ja dazu wirklich ein Passus da drin verfasst ist. Und dann stellen wir eben, wie gesagt, auch gern die Frage, ob und welche Berührungspunkte sie schon hatten mit Ergotherapie. Meist kommen dann eben wirklich funktionelle Ansätze, wobei ich dann wirklich auch so lenke und sage, ich erkläre Ihnen mal, wie bei uns die Ergotherapie abläuft. Wir haben das so gestaltet, dass wir den ergotherapeutischen Prozess angelehnt an das Otippen uns visualisiert haben und dann einmal für die Kinder und einmal auch für Erwachsenenklientel, wie so ein Ablaufplan da haben im A4-Format, wo wir Schritt für Schritt mit ihnen die Punkte durchgehen können, sei es eben zum Eingang, wie es dann weitergeht in der Zielformulierung, dass gerade bei Kindern erst immer eine Einheit auch mit den Kindern so als Solostunde stattfindet, dass wir auch die Kinder genau kennenlernen, auch ihnen auf kindgerechte Art und Weise nochmal erklären können, was ist denn überhaupt Ergotherapie, was erwartet dich hier überhaupt. Bis wir dann eben weitergehen zur Beobachtung, zur Betätigungsanalyse, also uns angucken, wo hakt es denn genau im Alltag, dann am Ende die Ziele mit denen formulieren und dann auch gemeinsam so aufstellen, wo wollen wir denn überhaupt hin, also wo soll die gemeinsame Ergo-Reise hingehen. Und außerdem haben wir auch, also wir benutzen für unsere Dokumentation das ETPRO, das ist ein klientenbezogenes Dokumentationstool. Und da ist zum Beispiel auch ein Textfeld drin, wo die Klienten direkt nochmal nach ihrem Anliegen gefragt werden. Dadurch, dass wir aber vorab schon so viele Alltagsumschweifungen gemacht haben, kommt dann meistens auch kein funktioneller Ansatz mehr, sondern es geht dann auch wirklich. Also uns wird dann meistens auch von den KlientInnen aufgezeigt, das und das und das klappt bei uns nicht. Und das würden wir uns wünschen, dass das durch die Ergotherapie besser wird.
Ich bin da auch relativ schnell am Anfang schon, dass ich erkläre, dass wir eben in der Ergotherapie nicht die Ursachen fokussieren, sondern dass es bei uns nur, also in Anführungsstrichen nur, um die Auswirkungen, also die Symptome im Alltag geht. Und damit können doch viele schon was anfangen. Und meistens betone ich auch nochmal, gerade wenn wir darüber sprechen, dass es auch nicht darum geht, ein Grundproblem zu beheben, sondern eben grundsätzlich den Alltag zu vereinfachen und zu ermöglichen und dass wir eben auch Möglichkeiten haben, eben auf Adaption und Kompensation zu gehen, je nach Zielsetzung der KlientInnen. Das ist jetzt ja für uns Fachleute, wir wissen, was damit gemeint ist, aber in dem Fall, wenn da die Leute vor mir sitzen, die jetzt mit diesen Begriffen nichts anfangen können, das erkläre ich jetzt. Also vor den Leuten natürlich nicht so. Da gebe ich immer ein Beispiel. Also wenn ich schon sehe, das ist jetzt ein Erstgespräch mit Eltern und da mache ich dann meistens das Beispiel mit, aha, manche kommen ja zu uns und sagen, das Kind soll sich besser konzentrieren können, das ist das Ziel. Dann frage ich immer, na, wo soll sich das Kind besser konzentrieren können? In welchem Kontext? Worum geht's? Ach so, bei den Hausaufgaben, dass es sich die ganze Zeit ablenken. Ja, dann ist es was für die Ergotherapie. Aber die Konzentrationsfähigkeit an für sich, na ja, das ist ein psychologisches Grundding und jetzt nicht speziell was für die Ergotherapie. Bei uns geht es nur um die Symptome.
Nochmal schön dargestellt. Also jetzt seid ihr ja ein geschlossenes System, was gut miteinander funktioniert, muss man ja sagen. Aber es gibt natürlich auch Einrichtungen und Praxen, wo auch die Ansichten der Ergotherapie unterschiedlich von Person zu Person leider sind. Und da wird es natürlich dann manchmal ein bisschen schwierig, das, glaube ich, so zu handhaben. Also gut, dass es bei euch wirklich funktioniert, liegt natürlich dann aber auch an dem Kopf der Praxis, dass das auch gewollt ist, ne? Anders wird es, glaube ich, nicht klappen.
Unbedingt, genau. Ja.
Ihr habt, oder du, Claudia, du hast vorhin auch den Behandlungsvertrag schon mal angesprochen. Da würden wir mal ganz kurz mal drauf eingehen wollen, denn so ein Behandlungsvertrag ist ja in vielerlei Hinsicht wichtig und essentiell, nicht nur für Erklärungen, sondern auch, um sich irgendwo abzusichern. Inwiefern hilft aber auch ein Behandlungsvertrag aus eurer Sicht dabei, die Bedeutung jetzt von Alltag und Betätigungen für Klientinnen und Klienten von Anfang an deutlich zu machen?
Also wir haben es einmal so gelöst, dass wenn sich neue KlientInnen bei uns anmelden und sozusagen bei unserer Bürokraft telefonisch landen, haben wir für sie schon einen Satz zurechtgebastelt, dass sie also auch schon den potenziellen Klienten mit auf den Weg gehen kann. Aha, die Ergotherapie kümmert sich wirklich nur um unseren Alltag. Ich habe ihn gerade im Wortlaut nicht ganz so drauf. Aber auf jeden Fall klärt sie da am Telefon schon auf. Und dazu überleitend steht dann natürlich in unserem Behandlungsvertrag auch wirklich ein Absatz drin, wo halt aufgeführt wird, dass es bei uns in der Ergotherapie, also in meiner Ergotherapiepraxis, ausschließlich um den Alltag geht, dass es darum geht, da zu ermitteln und zu analysieren und eben auch zu trainieren, was so die Alltagsprobleme sind und um was es überhaupt geht. Und dass aber auch die aktive Mitarbeit aller beteiligten Personen einen ganz entscheidenden Faktor darstellt für den Therapieerfolg. Und das ist auch wirklich in den Paragraphen mit festgehalten, wofür dann am Ende auch die KlientInnen unterzeichnen.
Und gerade diese Informationsgabe zu Beginn, was wollen wir eigentlich? Oder ja, vielleicht auch passen die Vorstellungen der KlientInnen zu uns. Ich glaube, das ist ganz essentiell. Weil wenn ich nochmal an diese Frage denke von Ann Fischer, warum machen wir nicht unseren Job? Da fällt mir häufig auch ein, naja, es kommen ja gar nicht die richtigen Leute zu uns. Also die brauchen ja auch wirklich vielleicht eine Physiotherapie erstmal. Oder ja, nochmal Unterstützung aus anderen Bereichen des Gesundheitswesens. Und wir haben im Team auch ganz viel darüber gesprochen und waren uns einig, Mensch, irgendwie müssen wir uns die richtigen KlientInnen schon angeln. Also wir müssen schon auch den richtigen Köder auswerfen, dass auch die richtigen zu uns kommen, die auch wirklich am Alltag eine Veränderung wollen, auch bereit sind, da einzusteigen, dafür auch was zu tun und die auch genau dieses Outcome im Alltag eben brauchen. Und dieser Gedanke hilft auch noch mal ganz sehr dabei, dass man auch Nein sagen darf zu bestimmten KlientInnen. Wenn man im Erstgespräch, gerade auch bei diesem Durchgehen des Behandlungsvertrags, wenn man da merkt, Mensch, das passt ja gar nicht. Also hier geht es wirklich nur darum, den Arm ganz nach oben zu bekommen, weil das geht noch nicht, aber es sind gar keine Alltagseinschränkungen, dann können wir schon von uns aus sagen, Mensch, da würden wir Sie guten Gewissens lieber an eine Physiotherapie verweisen, weil das ist nicht der Kern unserer Profession, wenn Sie gar keine Alltagsprobleme mehr haben.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Sorry, ich grätsche mal ganz kurz rein, Sabrina. Ist ja letztendlich dann auch eine Klientenzentrierung, oder? Also das ist ja auch, in dem Fall bin ich ja mehr oder weniger schon auch als Ergotherapeut dann tätig, wenn ich weiß, wo muss ich den Klienten hinvermitteln, damit er eben auch seinen Weg auch finden kann. Also
Ja,
das mal so,
definitiv,
ne?
genau. Ja. Und wir haben tatsächlich auch Klienten, die einfach eine andere Ergotherapie kennengelernt haben und auch so sehr an dieser anderen Ergotherapie, nenne ich es mal, festhalten, dass wir auch dann manchmal guten Gewissens sagen, okay, dann sind sie aber bei uns leider an der falschen Stelle, weil das können wir hier nicht bedienen.
Und durch unsere Spezialisierung sind wir auch sehr gefragt im Umkreis. Das heißt, wir müssen auch uns keine Sorgen machen, dass wir Leute vergraulen und dann ja mit leeren Zimmern dann dastehen, weil keine Therapien stattfinden. Es ist wirklich das Gegenteil der Fall. Wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber den Ressourcen im Gesundheitswesen, haben eine lange Warteliste, die wirklich deswegen zu uns kommen, weil die Leute an ihrem Alltag arbeiten wollen. Und da ist es nur fair, auch zu sagen, na, ich höre hier raus, Ihr Alltag, der läuft eigentlich sehr gut. Dann sind Sie tatsächlich nicht Kandidatin für uns.
Ja, und das sich zu trauen, ich finde, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ich finde tatsächlich auch, dass wir die PatientInnen dahingehend empowern, in ihrer Gesundheitskompetenz ein Stück weit ihnen da mitzugeben, hey, das ist nicht die richtige Therapie. Aus meiner Sicht würde das eher passen. Und dann dürfen sie auch zum Beispiel Nein sagen oder sich wirklich überlegen, ist es dann tatsächlich wichtig, wie wichtig ist es für mich, dass ich den Arm noch ganz, ganz weit hochkriege, die letzten paar Grade, und reflektieren auch nochmal über sich selber in diesem Beispiel. Genau, habe ich auch immer mal wieder mit zu tun in meiner Reha-Einrichtung. Deswegen finde ich es ganz toll, dass ihr das so gesagt habt und eben auch die Erlaubnis hier jetzt nochmal präsentiert, dass man tatsächlich auch sagen kann, dann ist es kein Job für die Ergotherapie.
Das war allerdings für mich als Praxisleitung auch wirklich ein Learning.
Das glaube ich
Also das ging
sofort.
nicht von heute auf morgen, ne? Mittlerweile steht
Ja.
Profession über Wirtschaftlichkeit, aber auch die hat man ja doch erstmal im Blick. Aber die langen
Ja.
Wartelisten, also die
Ja.
sprechen halt mittlerweile für uns, was das
Natürlich,
angeht, ne?
natürlich. Ihr habt ja jetzt schon gesagt oder angedeutet, dass eben die Rezeptionskraft gleich darauf hinweist, wofür die Praxis steht, aber natürlich dann auch im Behandlungsvertrag, das heißt in der ersten Einheit, macht ihr das. Das ist jetzt vielleicht dem einen oder anderen Zuhörenden gar nicht so präsent gewesen. So, ah ja, die Rezeptionskraft könnte ja auch was dazu sagen. Was nutzt ihr denn sonst noch so in eurer Praxis, um dieses Konzept für KlientInnen sichtbar und greifbar zu machen?
Viel. Wir nutzen viel.
Los geht's.
Wir sind ja selber keine Wissenschaftlerinnen. Wir sind ja wirklich rein in der Praxis tätig. Auch wenn ich jetzt mein Studium im Rücken habe, was irgendwie mit der Wissenschaft was im Namen hat, wir sind trotzdem wirklich reine Praktikerinnen. Und wir sind ja darauf angewiesen, Informationen zu sammeln von Leuten, die es besser wissen. Also setzen wir uns in Fortbildung rein, wo es darum geht, den Alltag noch mehr zu zeigen oder was auch immer, was wir gut finden. Und dann machen wir eine To-Do-Liste. Schon wenn wir hören, da kommen irgendwelche Ideen, die wir aufnehmen wollen für unsere Praxis. Wir sitzen wirklich mit dem einen Ohr, klar, Informationen aufnehmen und das merke ich mir irgendwie und gebe es im Team wieder weiter. Und mit dem anderen Ohr hören wir schon, okay, was kommt jetzt auf die To-Do-Liste? Was ganz, ganz, ganz Konkretes. Und nach der Weiterbildung mit Ann Fischer haben wir eine ganz lange To-Do-Liste gehabt, wo ganz oben auch mit drauf stand, Wartezimmer umgestalten. Dann wurde es größer. Räumlichkeiten umgestalten. Alltag sichtbar machen. Ich bin irgendwann so weit gegangen, dass ich irgendwann in Großbuchstaben nur hingeschrieben habe, Alltag, Alltag, Alltag. Und ganz viele Ausrufezeichen, weil ich gemerkt habe, wir brauchen noch mehr von diesem Alltag. Das muss sichtbar sein. Weil genau das ist ja das, was wir machen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele mehr Wege dazu, als nur das im Behandlungsvertrag zu verankern. Wir haben zum Beispiel, na, wenn wir jetzt daran denken, wie ist der Erstkontakt geregelt? Wie kommen die Leute auf uns? Dann gehen die meistens natürlich ins Internet, recherchieren unsere Website. Auf unserer Website sind viele Informationen, die schon zeigen, der Schwerpunkt ist hier Alltag. Dort tritt auch schon das erste Mal unser Slogan auf, Dein Alltag ist unser Beruf. Und der ist dann auch auf unseren T-Shirts drauf. Der ist zu lesen bei uns in der Praxis, gleich wenn man reinkommt im Wartezimmer. Wenn man reinkommt, sieht man auch eine große Collage. Da kann vielleicht die Claudia noch was dazu sagen, dass war auch viel Arbeit und da hat auch das ganze Team mitgearbeitet. Gerade auch diese Collage ist so ein irgendwie so ein Herzstück, weil das doch sehr simpel auch den Kern unserer Profession zeigt. Ja. Was ist denn da drauf auf den Collagen?
Also genau, ich lenke mal auf die Collagen ein. Also mittlerweile haben wir in all unseren Zimmern Collagen hängen. Ich würde aber noch mal ganz kurz erzählen, wie bei uns die Zimmer mittlerweile gestaltet sind. Also wie gesagt, haben wir erstmal die Zweigstelle aufgebaut und haben da vorher überlegt, wie können wir uns denn die so einrichten, dass der Alltag total sichtbar wird. Wir haben also gesagt, okay, das muss dann eigentlich aussehen wie eine Wohnung. Das heißt, in der Praxis gibt es eine Küche, ein Büro, ein Wohnzimmer, ein Kinderzimmer. Und in der Chemnitzer Praxis haben wir auch ein Bad mit Waschmaschine und Dusche stehen. Von dem Schlafzimmer haben wir uns selber so ein bisschen entfernt, haben dafür aber eine Ausklappcouch im Wohnzimmer stehen und es steht halt auch ein Kleiderschrank da. Also alles so Möglichkeiten, wo die Klienten ihren Alltag simulieren können für den Fall, dass wir eben keinen Hausbesuch verordnet bekommen haben, sondern dass wir da im Kontext arbeiten können, aber es ist halt wirklich ein simulierter Kontext. In der Praxis in Freiberg haben wir dann noch ein Jugendzimmer, was so wirklich so ein bisschen teeniemäßig eingerichtet ist. Und dort haben wir anstelle eines Bades den Hauswirtschaftsraum, also so, dass wir auch da wieder auf das Thema Wäsche waschen und so mit eingehen können. Und die Räume sind eigentlich alle so eingerichtet, wie man es eben von zu Hause auch kennt. Und das aber halt ergänzt noch mit den therapeutischen Notwendigkeiten, die uns die Krankenkassen vorgeben. Also wir haben in fast jedem Raum adaptierbare Tische und Stühle stehen. Wir haben Therapiematten und eine Werkbank, die auch noch vorgeschrieben ist sozusagen, aber dank des Möbelschwedens sieht das auch auf den ersten Blick gar nicht mehr so aus wie eine Werkbank und das ist in vielen Bereichen so. Also die Möbel und ich glaube, das ganze Ambiente ist einfach viel mehr Wohnung und die Leute kommen rein und sagen, boah, haben Sie es gemütlich?
Schön.
Genau. Und
Und
dann
die
haben wir eben, wie gesagt,
Collage?
die Collage erstellt, die hing zuerst nur im Wartezimmer. Dort haben wir eine ganz große Collage, die umfasst fast 100 Bildchen mit ganz vielen Alltagsaktivitäten. Und der Weg dahin war, dass wir die Idee aus dem Kurs von der Ann Fischer mitgenommen haben und dass ich dann so ein Brainstorming ins Team gegeben habe und habe gesagt, passt auf, wir orientieren uns mal am SIOPM, an diesen Unterpunkten. Werft doch einfach mal rein, was gibt es denn überhaupt für Alltagsaktivitäten? Und da hat mich das Team wirklich, ja, ich sag mal, zugespammt. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und habe zu diesen ganzen Alltagsaktivitäten Bildchen herausgesucht, die wir dann da angeordnet haben. Es sind sehr viele Personen unterschiedlichen Alters zu sehen, unterschiedlicher Herkunft und Kultur, auch mit unterschiedlicher Geschlechterdiversität und sowohl mit als auch ohne sichtbarer Beeinträchtigung. Und das haben wir dann auch ausgeweitet auf die anderen Räumlichkeiten und haben beispielsweise im Badezimmer eine Collage hängen mit ganz vielen Aktivitäten, die man da sehen kann, die man eben im Bad macht. Also waschen, ankleiden, Zähne putzen, die Toilette benutzen, ganz viele solche Dinge. Alles so ein bisschen versteckt. Also man sieht natürlich nicht, wie da jemand öffentlich auf dem Klo sitzt. Ne? Das Gleiche haben wir auch für die Küche angepasst. Also da sind Bilder zu sehen, wo jemand kocht, wo jemand Essen zubereitet und allen möglichen Aktivitäten aus dem Bereich Küche. Und das eben sowohl fürs Wohnzimmer, fürs Kinderzimmer, wo man spielende Kinder in unterschiedlichen Spielsituationen oder beim Lesen oder beim Schreiben, beim Malen sieht. Genau, und das zieht sich so durch all unsere Räumlichkeiten.
Und wenn jemand jetzt denkt, Mensch, das ist doch eine tolle Idee. Ja, holt euch die Ergo-Praxis. Da liegt tatsächlich auch ich glaube, DIN A3, im DIN A3-Format eine Collage bei, die von uns dann inspiriert wurde und wo wir auch sagen, Mensch, das ist so eine schöne Idee. Es ist so was Simples, um Alltag sichtbar zu machen. Das würden wir ja auch wirklich anderen Praxen sehr ans Herz legen. Klaut euch gerne unsere Idee.
Das ist ein total toller Hinweis. Und wer dazu noch mehr hören will, weil er nicht genug davon bekommt und gerade eh in der Praxisplanung oder sowas ist, der kann sich auch gerne mal unsere Folge 49, Ergotherapie auf Lounge-Möbel mit Theresa quasi anhören. Da haben wir auch nochmal aufgeführt, dass es für KlientInnen ganz hilfreich sein kann, auch mit Bildern zu arbeiten an den Wänden, wo zum Beispiel jemand mit einer Beinprothese Gassi geht oder sowas mit dem eigenen Hund. Dementsprechend können solche Bilder zum Beispiel inspiriert sein und bringen denjenigen schon so in diesen Mood, ah, cool, und unterstützen die Idee der Praxis, die ihr zum Beispiel habt. Ich möchte gerne nochmal auf den Behandlungsvertrag zurückkommen. Der ist ja nun mal nicht nur dafür da, zu erklären, was jetzt Ergotherapie ist, sondern schafft auch Raum dafür, Konditionen der Zusammenarbeit aufzuzeigen. Ihr habt es vorher schon so ein bisschen immer wieder angerissen und da kam das raus, auch so von wegen, okay, wenn es eben nicht passt, dann sagen wir auch, okay, dann ist es hier nicht der richtige Raum. Aber machen wir hier nochmal einen Punkt drunter. Warum ist es wichtig, gleich zu Beginn der Therapie klare Strukturen und Absprachen zu schaffen?
Genau, wir haben unseren Vertrag so aufgebaut. Also er regelt auf jeden Fall erstmal die Grundlage unseres Handelns, nämlich dass wir auf jeden Fall eine gültige Verordnung haben müssen, die uns vorliegt. Dann haben wir auch drin festgehalten, dass es unsere Pflicht als Therapeutinnen ist, die Klienten gemäß der geltenden Richtlinien zu behandeln. Dann eben, wie schon gesagt, dass bei uns der Fokus auf den Alltag liegt und eben auf die aktive Mitarbeit der Klientinnen. Und wir haben auch drin geregelt, wie unser Vorgehen ist bei Therapieausfall. Also wenn Therapien nicht rechtzeitig abgesagt werden und wie es dann aussieht mit dem Ausfallhonorar bei nicht abgesagten Therapien.
Also kurz gesagt, man verhindert Missverständnisse, weil wirklich die Punkte am Anfang schon ja schriftlich festgehalten wurden und ein Behandlungsvertrag ist ja wirklich auch nicht verpflichtend, aber wir können es doch sehr empfehlen. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung: Wir haben auch am Ende einen Passus eingefügt gegen das Ghosten. Also für den Fall, dass Leute wiederholt nicht zu der Therapie erscheinen und eben nicht absagen oder sich einfach nicht mehr bei uns melden, da haben wir jetzt drin stehen, einfach aus gegebenen Anlass, weil wir das gebraucht haben, dass wir dann die Therapie einfach abbrechen können ohne weitere Zustimmung. Auch nochmal hier aus dem Grund heraus, dass es dann natürlich Platz werden muss für weitere Leute auf der Warteliste.
Das ist nochmal eine gute Idee, muss ich sagen. Die werde ich für mich, glaube ich, mitnehmen. Kommen wir mal zu guten Ideen. Und zwar, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Einsatz unterschiedlicher Versionen des Behandlungsvertrags gemacht? Habt ihr unterschiedliche Versionen, zum Beispiel für Kinder, Erwachsenen oder eben Menschen mit Sprachbarrieren oder so? Habt ihr sowas? Wenn ja, habt ihr Erfahrungen damit?
Wir haben 7 Versionen.
7 Versionen. Okay, da habe ich Nachholbedarf.
Also das kommt daher, dass wir wirklich wollen, dass die Personen das Gefühl haben, es wurde darüber nachgedacht. Ich möchte nicht, dass nachher eine Person, die vielleicht Betreuungsperson ist für die Klientin mit Demenz, dass die nachher einen Vertrag vor sich liegen hat, wo sie selber noch irgendwie wie die Klientin angesprochen wird oder wo das nicht ganz klar ist, um wen geht es hier. Deswegen haben wir wirklich 7 verschiedene Versionen gemacht. Wir haben einmal also für volljährige Personen, jeweils einmal für gesetzlich Versicherte und einmal für privat Krankenversicherte. Dann haben wir einmal für Minderjährige, also für Kinder, wo wir dann auch immer die Erziehenden sich eintragen lassen. Also wir sprechen hier auch nicht von Eltern, weil es ja doch auch Familien gibt mit Pflegekindern. Da haben wir gleich auf sowas geachtet, dass wir da nicht nochmal eine Version brauchen. Dann geht es genau, in der dritten Version um betreute KlientInnen, auch wieder hier gesetzlich und privat. Und dann einmal für Blanko-Verordnung. Da haben wir aktuell nur eine Version, mit der wir auch Stand jetzt noch auskommen. Aber wenn sich das erweitern sollte, die Regularien mit der Blanko-Verordnung werden wir auch hier nochmal ja, ergänzen und dann nochmal nachlegen. Und damit die Leute den Behandlungsvertrag verstehen, ist ja nicht nur das Was entscheidend, sondern auch das Wie. Wir sind im Team Fan davon, dass wir nicht einfach den Behandlungsvertrag hinlegen und dann lesen die sich den im Stillen durch und unterschreiben den dann, sondern wir gehen eben Wort für Wort das durch. Wir lesen denen das vor, fragen nach jedem Passus, ob da Rückfragen sind, ob das verstanden wurde. Somit stellen wir sicher, dass, ja, dass es auch verstanden wurde. Und damit können wir auch Menschen, ne, mit Sprachbarrieren besser abholen. Wir können auch Analphabeten, versteckte Analphabeten, die müssen sich nicht zeigen und zu erkennen geben. Also da gibt es ja viele Gegebenheiten, die da sein könnten. Und wenn man das doch im Wort durchgeht, hat es doch noch mal mehr Raum für Nachfragen. Und dafür nehmen wir uns auch gerne die Zeit. Das ist wirklich investierte Zeit, eben weil es dann noch viel klarer wird.
Jetzt hattet ihr ja vorhin gesagt, dass ihr im Behandlungsvertrag eine Fokussierung auf den Alltag eben schon mit eingebaut habt. Das heißt, dass das schon zu erkennen ist. Gibt es da von eurer Seite aus ein konkretes Beispiel, wie sich das auf den Therapieverlauf ausgewirkt hat?
Ja, wir haben, glaube ich, zwei schöne Beispiele rausgesucht. Ich lasse mal die Claudia beginnen.
Also ich glaube, wir haben unendlich viele Beispiele. Mir ist gerade ein aktueller Klient eingefallen mit einem relativ frischen Schlaganfall. Der kam mit einem Entlassmanagement zu uns, also eine Anschlussheilbehandlung, die von Seiten des Krankenhauses ausgestellt wurde. Und er sollte sehr hochfrequent Ergotherapie bekommen, bevor er die Reha antritt, also bevor die Reha genehmigt ist. Und bei ihm hat es tatsächlich geholfen, einmal, dass wir eben häusliche Ergotherapie anbieten konnten, was ja nochmal viel mehr im Kontext ist des Klienten. Und dann haben wir ihm wirklich auch mit dem Therapievertrag, mit dem Passos Alltag, dann mit der Visualisierung unseres Prozesses und eben mit dem COPM, was wir als Eingangsassessment nutzen, konnten wir ihn sofort auf seine Alltagsziele sensibilisieren. Und er kannte tatsächlich auch schon Ergotherapie aus vorangegangenen Rehas. Und sein Outcome war Speckstein. Genau. Und wir konnten ihn halt wirklich dafür sensibilisieren, okay, wir Ergotherapeuten sind eigentlich dafür da, ihnen zu helfen, dass sie in ihrem Alltag wieder klarkommen. Und jetzt zeigen Sie doch mal her, was geht denn aktuell und wo wollen Sie denn schnellstmöglich wieder hin? Und diese Selbstwirksamkeit hat diesen Klienten so sehr motiviert, dass wir tatsächlich in kürzester Zeit auch wirklich Fortschritte verbuchen konnten. Er hatte zum Beispiel das Ziel, wieder alleine im Stehen duschen zu können. Und letzte Woche machte er mir die Tür auf und sagt: Gucken Sie mal, ich kann gehen und ich gehe ohne Hilfsmittel. Und das heißt, er kann jetzt auch wieder im Stehen duschen. Die Kollegin, ich bin mit der Kollegin da zusammen im Prozess drin, hat das einfach auch mit ihm da im Kontext ausprobieren können. Also probieren können, wie kommt er denn in seine Dusche? Wie kann er denn selber seine Beine so heben oder sich erstmal so stabilisieren, dass das überhaupt möglich ist? So dass wir das Ziel eigentlich da schon von der Liste streichen können, aber auch da in einem wirklich sehr guten Kontakt mit einem Physiotherapeuten sind, dem er da auch ganz viel zu verdanken hat und eine Physiotherapie erwischt hat, die auch da sehr klientenzentriert arbeitet. Also das kommt ihm da auch sehr zugute.
Ich habe noch ein anderes Beispiel, und zwar, das ist auch ein aktueller Fall. Ich habe eine mittelalte Klientin mit einer schizoaffektiven Störung im Hausbesuch. Am Anfang habe ich ja den Behandlungsvertrag vorgelesen und sie hat das auch verstanden, dass es um den Alter gehen soll, war aber doch sehr verschlossen, gerade zu Beginn, und ließ mir auch kaum Einblicke. Also als ich den Tagesablaufplan oder auch COPM gemacht habe, das musste ich mehr oder weniger irgendwann abbrechen, beziehungsweise bekam ich einfach nicht mehr Informationen von ihr. Ich habe so im Zwischenmenschlichen gemerkt, Mensch, sie vertraut mir da noch nicht. Das ist jetzt eher hier so ein sehr privates Rumstochern. Und dann habe ich mich dann auch zurückgenommen und bin ihr tatsächlich zuerst auch mal entgegengekommen. Hier habe ich sehr untypisch gearbeitet. Sie kannte von der vorherigen Ergotherapie eben, dass gemeinsam gespielt wird. Und das ist auch grundsätzlich eine Aktivität, die sie mehr in ihrem Alltag einbauen möchte. Natürlich bin ich nicht die Person, die das mit ihr jetzt für immer bis an ihr Lebensende machen soll und kann und will. Aber ich dachte mir, okay, ich gehe jetzt erstmal darauf ein, gehe mit ihr in diese Aktivität. Und ja, ich habe tatsächlich in den ersten Einheiten dann mit ihr gespielt und habe damit auch das erreicht, was ich erreichen wollte, nämlich einen schönen Vertrauensaufbau. Und jetzt war das natürlich ganz toll, dass ich mich wieder auf den Behandlungsvertrag berufen konnte und sagen konnte, Mensch, Frau so und so, jetzt haben wir ja am Anfang schon darüber gesprochen. Sie wissen ja noch im Behandlungsvertrag, hier soll es ja eigentlich um Alter gehen. Sagen Sie mal, wollen wir nicht doch noch mal im Alter gucken, was es noch so gibt? Und dann war sie offen und dann ging das, und so ja, können wir jetzt wirklich an Alltagsaktivitäten und Betätigung arbeiten. Das ist sogar jetzt schon so weit ganz automatisch gekommen, dass sie sich selbstständig eine Gruppe gesucht hat hier in der Stadt, wo sie alle 2 Wochen dort sich zum Spielen treffen möchte. Also ganz toll. Also ein langsamer Prozess, ein langsames Hinarbeiten zu dem, was wir eigentlich tun möchten. Aber gerade hier war das nochmal ganz wertvoll, dass das im Behandlungsvertrag drin stand.
Ich finde dein Beispiel so wundervoll, weil es ja immer wieder die Diskussion in unserer Berufsgruppe gibt, so, was machen wir? Dürfen wir überhaupt noch funktionell arbeiten? Dürfen wir noch Spiele spielen oder sonst irgendwas? Robert und ich hatten auch vorher gerade dieses Gespräch darüber. Und ich finde es ganz arg toll, dass es eben nicht einfach so gemacht wird oder mit so einem unbestimmten Ziel, wie wir üben jetzt irgendwie an der Konzentration oder sonst irgendwas, sondern hier hat er es den ganz klaren Bezug des Vertrauensaufbaus, und wird dann aber auch wieder an die Patientin zurückgegeben. Also es dient dem Vertrauensaufbau, aber es ist nicht so, dass die Ergotherapie jetzt quasi dafür zuständig ist, dass hier gespielt wird und sie einen Spielpartner hat, sondern, und das hast du wirklich wundervoll erklärt, das ist eigentlich genau das, wie es laufen soll. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, vielleicht ist ja jetzt der ein oder andere auch hier, der sagt, oh Mensch, die haben mir jetzt echt so ein bisschen Inspiration gegeben. Ja, die Behandlungsverträge, die könnten bei uns auch mal wieder ein Upgrade erfahren. Möchte ich meiner Chefin mitteilen oder vielleicht bin ich sogar selber Praxisinhaber, Praxisinhabende und möchte da so ein bisschen was dran arbeiten jetzt nach dieser Folge oder auch alltagszentrierte Strukturen sichtbarer machen. Was würdet ihr da für Tipps geben?
Ich würde den Tipp geben, dass, also ich würde es so machen, wie wir es auch getan haben. Also wir haben für uns ja herausgearbeitet, was sind denn die Barrieren, die sich uns stellen im Alltag? Also wo merken wir, okay, hier wäre es gut, wenn das jetzt schon irgendwo geregelt wäre, wenn das irgendwo feststehen würde. Und das ist eigentlich auch so unser Tipp, also wirklich herauszuarbeiten, welche Punkte sind wichtig, welche Barrieren zeigen sich regelmäßig oder begegnen einem Therapiealltag. Und diese zusammenzufassen und dazu eben Regularien aufzustellen und die ja bestenfalls dann natürlich gegenzeichnen zu lassen. Und in Bezug auf Alltage überlegen, was macht denn den eigenen Alltag aus oder was macht denn den Alltag der KlientInnen aus? Wir haben uns beispielsweise bei der Collage eben zum Beginn zu diesem Brainstorming getroffen, ja, und da halt überlegen, wie können wir den Alltag bestenfalls bei uns in der Praxis irgendwie sichtbar machen? Wie können wir das Schritt für Schritt angehen? Und es geht mit ganz kleinen Schritten los. Unser erster Schritt war damals nach dem Kurs von Britta Winder. Das war wirklich ein starkes Hauruck. Wir haben die Praxis geschlossen und haben gesagt, so Leute, alles, was jetzt hier irgendwie an Spielen und Basteln erinnert, raus aus dieser Praxis. Das war ein Hauruck. Ich habe damals auch ein bisschen verpasst, einige Kolleginnen sanft darauf vorzubereiten. Aber ich bin aus Erfahrung klug, das würde ich so nicht wieder machen. Also auch da gibt es mittlerweile gute Onboarding-Prozesse, die wir dafür nutzen. Aber das war so wirklich so der erste Schritt hin zu, wir brauchen mehr Alltag in der Praxis. Und so ähnlich sind wir ja jetzt auch mit der Praxiseinrichtung vorgegangen und Tipps, die wir geben können, ja, also wir können liebend gern auch besucht werden, wenn jemand Interesse hat, bei uns zu hospitieren oder sich einfach mal anzugucken, wie es bei uns aussieht und der Schritt über die Homepage nicht ausreicht, dann herzlich gern jederzeit willkommen. Freiberg ist eine sehr schöne Stadt und Chemnitz ist immerhin gerade Kulturhauptstadt 2025, also immer ein Besuch wert. Aber ja, dafür sind auch wir sehr offen als Team, dass da einfach auch reingeguckt werden kann, wie wir das machen und ja, wie wir das auch anderen mitgeben können.
Und vielleicht auch noch mal ein Gedanke, der beruhigt. Man muss ja wirklich das Rad nicht neu erfinden. Es gibt ja schon von den Berufsverbänden, wenn man da Mitglied ist, schon schöne Vorlagen. Aber bei uns hat das eben nicht ausgereicht, gerade was so die Regelung mit den Terminabsagen, mit dem Inhaltlichen, mit der Verankerung des Alltags, was das angeht, oder auch die Ausfallgebühren, na, dass man da eben nochmal eine eigene Version macht, womit man sich einfach auch wohlfühlt, wo man dahinter steht und eben, dass man ja auch schon gleich an diesen ersten Eindruck denkt, dass man hier die Bürokraft mit ins Boot holt, dass man da wirklich einen Satz für die Person zurechtlegt und auf dem Aufnahmebogen ergänzt, die einfach ja der Satz, der gesagt werden kann und dass man auch für sich nochmal ja, also in diese Selbstreflexion geht, in die berufliche Selbstreflexion und fragt, ja, kann ich dann auch vielleicht in maximal 3 Sätzen erklären, was Ergotherapie ist? Und vielleicht auch an alle die, die gerne so arbeiten möchten, aber es noch nicht schaffen, ihr müsst ja auch nicht sofort jetzt alles nur auf Alltag ausrichten, wenn ihr euch da unsicher fühlt. Es ist vollkommen in Ordnung, erstmal nur das Ziel auf Alltag zu formulieren, wenigstens das Ziel auf Alltag zu formulieren und wenigstens mal zum Eingang und als Outcome nochmal zu messen, eben die Ausführung und Zufriedenheit, zum Beispiel über COPM oder es gibt ja auch noch andere Wege, wie man das machen kann, aber ihr dürft ja auch funktionell arbeiten, irgendwo, sage ich jetzt mal, gerade jetzt, wenn ihr im Wandel seid, aber vergesst nicht, dass das Ziel halt immer der Alltag sein sollte. Und das ist was ganz Bereicherndes, wo ich nur sage, es macht so glücklich, weil wir können in der Therapie nicht versagen. Also der Alltag ist leicht verändert, so eine Konzentrationsfähigkeit oder Frustrationstoleranz halt nicht.
Sehr schöne Worte. Wir würden zur letzten Frage kommen. Und zwar, die muss nicht unbedingt etwas mit eurer beruflichen Laufbahn zu tun haben. Könnt ihr letztendlich beantworten, wie ihr das gern möchtet. Wer oder was, hat euch in eurem bisherigen Leben oder Arbeitsleben inspiriert und oder tut es vielleicht immer noch?
Also für mich, ich habe lange über die Frage nachgedacht und ich bin zum Entschluss gekommen, dass es auf jeden Fall meine Oma ist. Also ich bin ein richtiges Oma-Kind und sie ist inzwischen leider gestorben, aber sie hat ein ganz liebevolles Auge fürs Detail. Also sie hat diese winzigen Schönheiten in der Natur gesehen. Sie hat auch die ganze Zeit geredet. Ach, Janine, guck mal da. Ach, die Wolke da oben sieht aus wie ein Bär. Bla 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 bla. Also sie hat wirklich so dass die ganze Umwelt so achtsam beobachtet und das ist etwas, was ich auch heute noch in meinen Alltag integriere. Also jetzt bin ich doch hier wieder ein bisschen bei der Ergotherapie und bei dem Alltag. Mein Alltag ist so viel achtsamer, weil ich Vögel lausche, weil ich Wolken angucke, weil ich kleine Blumen sehe und jeden Tag gucke, wie die größer werden. Das ist was ganz Inspirierendes für mein Leben, was mich ganz nachhaltig geprägt hat und immer noch prägt und davon ja, profitiere ich immer noch.
Bei mir sind es im Persönlichen meine Kinder, die mich ganz sehr inspirieren. Also einfach zu sehen, wie diese vier Geschöpfe ganz unterschiedlich auf die Welt gucken und auch wie achtsam die durch die Welt gehen und wie simpel die manchmal Dinge sehen, wo wir als Erwachsene viel zu kopflastig sind mittlerweile. Und in Bezug auf die Ergotherapie ist es, wie eingangs schon erwähnt, auf jeden Fall Britta Winder, die wirklich ganz viel bei mir ins Rollen gebracht hat. Dann war unsere Begegnung mit Anne Fischer definitiv ein Magic-Ergo-Moment für uns.
Legendär.
Ich weiß bei den Ergos überhaupt eigentlich gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll, weil ich finde, da sind so viele Persönlichkeiten drin. Ich habe auch bei mir Stefanie Knacke noch mit aufgezählt. Also auch sie inspiriert mich ganz sehr mit ihrer Power und mit ihrer herzlichen Art und die habe ich auch ganz tief in mein Ergo-Herz geschlossen. Und nicht zuletzt ist es auf jeden Fall mein tolles Team, das ich um mich herum habe. Also ich bin umgeben von ganz tollen also Teammitgliedern, die mich unheimlich inspirieren. Wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, ich rede nie von meiner Praxis, es ist immer unsere Praxis. Also ich hätte es ohne die nie geschafft, so weit zu bringen. Die kommen mit so viel Engagement, mit so viel Mut daher, unterstützen mich auch stets bei meinen Ideen in der Umsetzung, sind aber auch dafür da, ab und zu mal zu sagen, so, jetzt mach mal halblang, jetzt ist auch mal gut.
Oh, das ist so schön. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr da wart, Claudia und Janine. Danke für eure Worte. Die letzten, die ihr gebracht habt, die sehr inspirierend waren von euch beiden, aber auch eure Informationen, mit denen ihr uns heute versorgt habt. Falls ihr, liebe Zuhörende, jetzt noch Fragen habt oder denkt, oh, da muss ich noch mal kurz nachhaken, dann schickt uns doch gerne eine Mail an info@performance-skills.de. Und dann geben wir da Bescheid.
Und falls da auch noch mehr Interesse besteht, uns kennenzulernen, wir sind auch nächstes Jahr in Stuttgart,
Zum Ergut.
zum Ergotag und haben die große Ehre, auch hier einen Vortrag zu halten. Wir wissen noch selber nicht, durch welches Glück wir dazu gekommen sind und was uns überhaupt befähigt, das zu tun. Aber wir werden auch dort nochmal genau dieses Thema auch aufgreifen, zugeschnitten auf die Pädiatrie.
Na, da freuen wir uns drauf, Sabrina. Wir sind nämlich auch da, ne?
Ja, wir sind
Sehr
nämlich auch
schön.
wieder da
Dann sehen
und
wir uns da.
haben da demnächst auch noch eine Überraschung für alle Zuhörende, wir euch mehr einweihen können dahingehend.
So ist
Genau.
es.
Also, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und wie gesagt, liebe Zuhörende, fragt, wenn ihr da noch Unterstützung braucht, schreibt uns gerne Mail oder auf Instagram. Da antworten wir euch auch immer zuverlässig.
So
Ja,
ist es.
herzlichen Dank auch an euch. Vielen
Sehr
Dank.
gern. Von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank. Es ist schön, das irgendwie so zu sehen, was für einen Weg ihr auch so gemacht habt als Praxis. Ich finde, das ist was ganz, ganz Schönes und sehr inspirierend. Und ich hoffe, es folgen darauf noch viele, viele mehr. Also vielen, vielen Dank und ja, liebe Hörenden, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.